Wenn wir mit Stepo-Artikel für Artikel mal wieder weiterfahren, kriege ich.
Das wäre doch ganz eine gute Idee.
Also, wir sind im sechsten Kapitel, sachliche Beweismittel. Das sind Artikel 192 bis 195.
Entschuldigung, einfach noch besser. Im vierten Titel, Beweismittel. Das erste Kapitel war allgemeine Bestimmung, das zweite Einvernahme der beschuldigten Person, das dritte Zeuge, das vierte Auskunftsperson, das fünfte Sachverständige und jetzt das sechste sachliche Beweismittel.
Das ist die Schnittstelle zwischen Tatwirklichkeit und Aktenwirklichkeit. Also sagen wir, draußen gibt es eine Spur, einen Gegenstand oder einen Ort und die Frage ist, wie führt man das ins Verfahren ein? Und zwar, dass es später als Beweis taugt und von beiden Parteien, also sprich Auf- oder Verteidigung, überprüfbar bleibt. Fangen wir an mit dem Artikel 192 StPO. Absatz 1 lautet, die Strafbehörden nehmen die Beweisgegenstände vollständig und im Original zu den Akten. Jetzt vollständig und im Original, das klingt ganz simpel. Was ist da der juristische Kern?
Ja, einfach nicht auszugsweise einerseits, sondern dass man den Gesamtkontext erhalten lässt und im Original, dass man, ja, das versteht sich auch von selber im Original. Ja, ich weiss nicht, was du raus willst.
Eben, ja, wie du sagst, also, dass man eben zum Beispiel nicht Ausschnitt nimmt, also die entlastenden Aspekte zum Beispiel unterschlägt. Das ist ja zum Beispiel auch in Haftverfahren einmal ein Problem, wo ja nicht überprüft wird, was dort die Staatsanwaltschaft für Akten einreicht, im Sinn, dass ZMG aktiv mehr Akten einfordert. Und da hat man natürlich sehr starke Steuerelemente. Also man geht schon in der StPO von einem sehr gerechten, allumfassend abklärenden Staatsanwalt aus, was nicht immer die Realität ist. Man ist nicht einfach ein guter Mensch, weil man jetzt den Schlüssel zur Staatsanwaltschaft bekommt.
Aber jetzt vermischst du zwei Sachen. Also wie viel der Umfang der Akten, die man in einem Gericht zur Verfügung stellt, ist ein Unterschied, ob man einen Beweisgegenstand nur vollständig oder unvollständig zu den Akten erhebt. Das sind zwei verschiedene Schritte, oder?
Also, fairer Punkt, danke Gregi. Da siehst du meine Bias. Ja, genau.
Immer gerade aufs Schlechte.
Nein. Es ist ja nicht. Wir müssen es wirklich auch wieder betonen, oder ich möchte es betonen, 95% der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte arbeiten fair, arbeiten gut, arbeiten im Rahmen von den Bedingungen, die man ihnen gibt, die sehr herausfordernd sind, versuchen sie ihr Bestes. Und leider, wie überall auf Seite Verteidigung gibt es das, es gibt schwarze Schafe. Und ich finde eben, eine Strafprozessordnung müsste auch das tragen. Müsste auf die ausgelegt sein und nicht auf die sowieso fair, gerecht und mit Augenmaß handelt.
Gut, back to Beweisgegenstände.
Genau, gehen wir wieder zum Thema. Und beim Original, oder? Das ist eine Frage von der Integrität des Beweismittels. Also man soll nicht mit Surrogat operieren, wenn man das Original beschaffen kann. Was heisst zu den Akten? Was ist da nur das physische Dossier gemeint? Was macht man zum Beispiel mit der Tatwaffe? Tut man die in die Papierakte?
Nein, das kommt in das Reservat, aber ist natürlich schon Bestandteil der Akte. Man hat einen Anspruch darauf, zu besichtigen, solche weitere physische Gegenstände, wenn sie rum sind, klar.
An einem Bezirksgericht hat man mal Akten geschreddert. Und dann hat es ein Brechis in den Akten gehabt. Ist das leider auch in Schredder und hat natürlich dann den ganzen Schredder lahmgelegt. Also, aber ich wollte damit alle nur sagen, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man einen einzelnen Gegenstand auch wirklich zu den Akten nimmt. Aber natürlich eine Waffe an sich.
Nicht mehr wundern, wie der geschreddert worden ist. Hat man dort
einfach einen
Containerweise in einen Monsterschredder da?
Ja, natürlich. Okay. Aber eben, das sind dann so Folgeprobleme, wo man sich gar nicht überlegt, wenn man eine Akte führt. Magst du dich noch erinnern? Zu unserer Zeit ist ja das Aktenführen, das ist ja hoch geregelt. Wie schreibt man was an? Wie führt man die Aktenordnung? Also das ist eine Wissenschaft für sich, das muss man mühsam lernen. Und man versteht dann gar nicht, weil man dauernd auf den Grimp bekommt, weil man wieder irgendetwas falsch macht. Meinst du, das ist heute immer noch so?
Ja, ich glaube, das ist immer noch so. vielleicht einfach mit einer anderen Art von Ordnung, aber da merke ich dann schon auch in den Fällen, wie wichtig das ist, dass Akten gut geführt sind, wie dankbar ich bin für gut geführte Akten, für eine nachvollziehbare Systematik. Und das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, Akten sauber und gut zu führen. Und da braucht es wirklich ganz hohe Disziplin und Genauigkeit von der Behörden, um das korrekt zu führen. Das ist eine Herausforderung.
Ich habe jetzt auch das Gefühl, bei diesen digitalen Akten, du hast für die gleiche Akte jedes Mal auf komplett andere Nummerierung unter Umständen, was dann sehr schwierig macht, zum Vergleichen, was ist jetzt neu, was ist alt, was hat man allenfalls jetzt da irgendwie neue Takte reingeschmuggelt.
Das ist nicht ganz einfach, da hast du recht. Dafür ist das Ansteuern von der digitalen Akte mittlerweile wunderbar mit
genial,
der
Indexdatei. Ja. Nein, genial. Und aber auch da ist entscheidend, dass es eben richtig und gut beschriftet wird.
Absolut.
Noch etwas zum Absatz 1 oder wenn wir zum Absatz 2 schreiten?
Du darfst gerne springen zum Absatz 2 durch.
Also der lautet: Von Urkunden und weiteren Aufzeichnungen werden Kopien erstellt, wenn dies für die Zwecke des Verfahrens genügt. Die Kopien sind nötigenfalls zu beglaubigen. Wann langt die Kopie, Gregi?
Ja, ich denke, eine Kopie langt, wenn man bestehendes Original, das in einem anderen amtlichen Archiv ist, rumliegt, wenn es um ein altes Urteil geht oder um einen Todesschein oder whatever, dass man dort eine Kopie nimmt, wenn man genau weiss, man könnte das Original jederzeit holen. Das ist irgendwo sicher. Von Beweismitteln, sachliche Beweismitteln von privaten Personen langt eben eine Kopie erstellen in der Regel nicht, weil dann Gefahr ist, dass das Original könnte untergehen. Aber ich bin jetzt einfach ein bisschen am Fantasieren, ich habe keine Ahnung, was recht ist.
Ja, ich habe aber auch schon erlebt, und darum habe ich jetzt gerade die Frage auch gestellt, dass man eben zum Beispiel sagt, okay, ein Testament ist irgendwie ein Gegenstand von einem Betrugsverfahren und dann hat man eben nicht das Original in den Akten und dann haben wir mal die Mühe gemacht, das Original an einer Amtsstelle anzuschauen und dann hat sich erwiesen, dass auf dem Dokument Streichungen gehabt hat, wo du im Original zwar schon als in der Kopie schon als Streichungen gesehen hast, aber dann in der Kopie hast du nicht gesehen, dass die mit anderer Farbe gemacht worden sind. Also im Zweifel sollte man sich halt schon bemüßig das Original anschauen. Und weißt, das ist doch einmal auch die Frage, wenn wir Kopien haben. Oft gibt man uns ja Kopien. Und dass man sich halt vielleicht den Mehraufwand mitunter machen muss, dass man sagt, ich will jetzt aber das Original doch einmal schon noch in der Hand haben.
Ja, das ist wichtig. Also ich glaube, sobald so Urkunden beweisbildend sein können, wenn es um Unterschriften geht oder um Originalunterschriften, dann braucht es allenfalls auch eine graphologische Beurteilung von einer Unterschrift und so oder von Druckpunkten etc. Da gibt es ja eine Wissenschaft für sich. Dort muss man sicher im Original zu achten, eine Kopie lange nicht. Ja.
Wenn jetzt so im Absatz 2 von Urkunden dreht ist, welchen Urkundenbegriff meint man da?
Also es steht ja für Urkunden und weitere Aufzeichnungen. Und dann ist es vermutlich nicht nur der Stegebeurkundenbegriff, sondern einfach all mögliche physische Aufzeichnungen, die irgendwie zu Papier gebracht worden ist oder auf einen ähnlichen Träger. Und natürlich mit weiteren Aufzeichnungen sind auch die ganzen Daten gemeint, die nur elektronisch vorhanden sind.
Genau, und Tonbildaufnahme. Absatz 3.
Nein, warte mal kurz zum Absatz 2 durch. Ich meine, wie oft hast du schon bei Strafanzeigen, du kriegst auch nur noch elektronisch ein, den Ausdruck von einer E-Mail eingereicht? Als PDF. Machst du das so? Oder wie gibst du ein E-Mail ein? Als eine E-Mail-Datei oder gibst du ein PDF ein?
Also ich erlebe einmal, wenn ich nur ein PDF eingebe, dass dann sofort die Rückfrage kommt von der Staatsanwaltschaft, reicht man noch die E-Mail-Datei ein?
Ich erlebe das selten, die Rückfrage. Ja, ist ja spannend, was du jetzt das sagst. Ja. Es wird erstaunlich unkritisch, meiner Meinung nach, werden auf Ausdrücke oder auf PDF-Ausdrücke von E-Mail abgestellt. Erst wenn eine Gegenseite das in Zweifel zieht, muss man dann allenfalls das Original erreichen.
Und das korrespondiert ja nicht ganz mit dem Theater, das man macht um die digitale Unterschrift. Solange man noch von Hand unterschrieben hat, hat man ja eine Unterschrift nie in Frage gestellt, bis zum Zeitpunkt, wo allenfalls eine Gegenseite irgendetwas dazu gesagt hat. Und jetzt mit der digitalen Unterschrift macht man ja einen Eiertanz ohne Ende, obwohl es ja von einer Inka-Mail-Adresse von einem Anwalt oder von einer eben bekannten Inka-Mail-Adresse kommt und.
Gut, das Gleiche ist mit Vollmachten, die man einreicht bei der Strafverfolgungsbehörde. Gut, das ist ja immer anwaltlich versichert, dass man jemanden vertritt, oder? Da gibt mir ja manchmal Vollmachten, die du per WhatsApp bekommst oder jemand möglicherweise gerade auf dem Handy unterzeichnet hat und zurückgeschickt hat. Aber eben, das ist ein anderer Punkt. Da geht es einfach darum,
ist man Vertreter oder nicht. Und das Problem ist ja wieder mal die StPO, oder? Also ich meine, da fragt man sich dann schon, hast du eine Digitalisierung und dann machst du das Leben so unendlich schwierig an einem Punkt, wo eigentlich gar nicht so ein Knackpunkt ist und es ist mir also nicht bekannt. Also ich meine, du müsstest ja wissen, dass ich in einem Verfahren der Anwalt bin und auf meinem Briefpapier dann auch noch eine Eingabe mache und dann auch noch meine Unterschrift fälsche. Also es braucht ja relativ viel, dass man davon muss ausgehen muss, da kommen falsche Eingaben vom richtigen Anwalt.
Gut, aber das sind dann keine Beweismittel, oder? Das ist jetzt wieder ein anderes Thema.
Ja, nein, ich rede jetzt so von der Digitalisierung. Du siehst...
du musst immer ein bisschen abweichen vom Hauptthema.
Absatz 3, darf ich zum Absatz 3?
Selbstverständlich, probiere es.
Die Parteien können im Rahmen der Vorschriften über die Akteneinsicht die Beweisgegenstände einsehen. Einsehen klingt jetzt nach Aktenpapier. Was ist mit Ton und Bild?
Ich glaube, das ist das, was wir jetzt am Anfang schon erwähnt haben. Das sind Beweisgegenstände, wo man eben zwar im Original zur Akte erhebt, aber die du nicht in einem Bundesordner kannst abheften kannst. Dass du dort eben das auch kannst einsehen vor Ort, wenn es jetzt um eine Tatwaffe geht oder um ähnliche beweissachliche
Beweisgegenstände. Ja, zum Beispiel weißt, wenn ein TK läuft, eine Telefonkontrolle, dann hast du eben einen Anspruch auf die Originaltelefonstimme. Also du darfst die TKs nachhören und du musst dich nicht nur auf die Protokolle verlassen, wo ja irgendein Dolmetscher einfach übersetzt hat, genau, und dann einen Stempel unangehauen hat, dass er das mit bestem Wissen und Gewissen und unter Hinweis auf seine Pflichten gemacht hat.
Genau, das ist ein typischer Anwendungsfall. Ich bin nicht unglücklich übrigens, dass ich die Akten digital bekomme. Einerseits, weil es natürlich sehr praktisch ist, ich muss nicht mehr selber einscannen. Aber für mich ist es okay, wenn ich die Originals, Originaltestament oder irgendetwas nicht in meiner Kanzlei habe. Einfach ein Risiko, dass es irgendetwas im Scanner würde stecken bleiben oder irgendetwas.
Das habe ich auch lange nicht verstanden, warum die Staatsanwaltschaften nicht sofort auf die digitale Aktenführung aufspringen. Es gibt ja dann Staatsanwälte, die dreifach Akten führen, damit sie immer noch im Büro ein Aktenpaket haben. Und mit der Digitalisierung, das ist ja so super willkommen.
Das ist super willkommen, im Moment ist es aber für die Behörden noch mühsam. Der Bedarf ist ganz klar und das ist jetzt ja mittlerweile durchgesetzt, eigentlich überall, in Zürich zumindest, dass man es digital bekommt. Sie müssen im Moment aber eine physische Akte noch führen, weil das die relevanten Akten sind. Das wird jetzt mit Justitia Suisse wird das jetzt anders.
Gut, und wo ist die Grenze? Also darf ich mir Tatwaffen ins Büro ausleihen, um das da selber analysieren?
Wenn du einen Waffenerwerbschein hast, ich weiß es nicht. Nein, das geht sicher nicht, dass man so Originalakten... Also eben, ich habe auch schon Originaltestament mit Akteneinsicht zur Einsicht
bekommen. Ja, aber Tatwaffen schicken sie uns nicht.
In der Regel nicht, ja.
Aber man darf es durchaus in den Rahmen von der IFNA mit den Händen nehmen und anschauen. Und
genau, wenn es schon Spuren, wenn die Spurensicherung schon stattgefunden hat,
geht genau. Das sicher.
Aber ich habe jetzt noch nie eine Tatwaffe in den Händen gehabt.
Nicht?
Hast du das schon gehabt?
Ja. Ja, allenfalls stellt sich dann die Frage, ob man auch noch einen eigenen Gutachter das anschauen oder so.
Oder im Rahmen von deinem amtlichen Mandat gezahlt wird.
Ja. Ja. Ich kann mir so lachen, weil es eben nicht gezahlt wird. Aber das ist... Oder mal, man muss sagen, in dem Moment, wo dann das Gutachten allenfalls doch etwas Neues vorbringt, also ergebnisorientiert wird sie dann mitunter schon entschädigt. Aber es ist eben leider ein bisschen ergebnisabhängig. Also muss man sich ja als Verteidiger muss ja da mal in eine Vorschusspflicht und weisst ja dann nicht recht, kommst du denn das Geld am Schluss über oder nicht?
Ja, beziehungsweise wenn das Gutachten eben nicht so ist, wie du willst, gehst du es nicht ein und niemand erfährt davon und dann kannst du ja schlecht noch verlangen, dass es entschädigt wird.
Ich möchte einfach betonen, den Seitenzweig, den wir jetzt gerade begangen sind, hast du initiiert. Gut. Und für einmal nicht ich.
Noted.
Was ist deine praktische Take-Home-Message von dem 192er?
Relativ überblickbar. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da gross könnte mit heine.
Ja, einfach, dass man schon auf dem Schirm hat, dass man vielleicht mitunter, je nachdem, was ein Beweisgegenstand ist, dass man vielleicht sich doch einmal muss bemühen, das Original doch in die Hände zu bekommen. Dass bei digitalen Beweisen, wie du mich vorher gefragt hast, eben nicht einfach ein Screenshot langt. Also, dass eine echte Prüfung bei dir davon abhängt, dass man als Original den richtigen Beweisgegenstand in der Hand hat.
Doreen, danke für den Artikel 192 StPO. Hast du vom Weihnachtsgeschenk vom Bundesgericht gehört, wo wir jetzt doch noch nachverzählen wollen? Der Conny hat berichtet unter abwesende Staatsanwaltschaft, wo die Staatsanwaltschaft nicht an der Prüfungsverhandlung erschienen ist und das dann von der Verteidigung erst gerügt worden ist vor Bundesgericht. Ist natürlich die Frage, ob man das viel zu spät gerügt, oder? Das ist immer wieder, wenn sollte man es rügen, oder? Ja. Und jetzt steht da, der Beschwerdeführer hat gemäß dem angefochtenen Urteil nichts gegen die Abwesenheit der Staatsanwaltschaft an der Berufungsverhandlung eingewendet, ist still geblieben. Dies ist indessen, wie auch bei der Frage, ob eine Verfahrenspartei auf ein mündliches Verfahren verzichten kann, nicht entscheidend. Und jetzt kommt's. Beschuldigte Personen sind grundsätzlich nicht verpflichtet, sich im Hinblick auf einen geordneten und redlichen Verfahrensablauf nach Treu und Glauben zu verhalten bzw. mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Vielmehr steht die Strafrechtspflege einzig den vom Gesetz bestimmten Behörden zu und können Strafverfahren nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeführt und abgeschlossen werden. Feuerversetzung. Und sie nehmen Bezug auf ein Diss von einem Markus Stadler, der offenbar beim Gerichtsschreiber war, am Bundesgericht. Nimmt das einfach so neutral zur Kenntnis. Und ich habe mir natürlich die Diss sofort bestellt und wir werden unbedingt weit darüber berichten müssen. Das ist das elende Ding mit der Rügeobliegenheit, oder? Wenn wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt rügen und sagen, hey, haben das und das falsch gemacht, können wir so etwas verwirken. Und also die zwei Sätze sind noch cool, um es so zu sagen.
Ja. Und du redest von Weihnachtsgeschenk und einfach zum Erklären, dass die Rügeobliegenheiten, die man immer mehr einfordert, man hätte müssen und jetzt ist es spät und wir ja dann quasi wie Häftling machen, müssen schauen, dass die Staatsanwaltschaft keinen Fehler macht und sonst das sofort rügen, das steht natürlich völlig quer der Entscheid. Und das ist die Hoffnung dahinter, dass da ein bisschen eine Umkehr wird, oder? Dass nicht wir müssen garantieren, dass der Prozess recht, also wir Verteidigung müssen garantieren, dass das Verfahren rechtsstaatlich ist, sondern dass das eben der Behörde obliegt. Und wenn sie Fehler machen, dann haben sie dafür eben einzustehen und man kann nicht hinaus sagen, ja, die Verteidigung hat ja auch nichts gesagt. Also das ist ein Paradigmawechsel. Also das ist wirklich krass und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt konsequent durchgezogen wird oder ob das einfach ein Einzelfall ist.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.